Ein wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Markus. Grüß dich.
Hey Kinder, morgen.
Morgen. Wenn ich dich einlade, Markus, gibt's meistens, ist die Themenwahl eigentlich schon fast vorgegeben.
Ja, ist ja sehr obskur und sehr eingeschränkt. Und heute geht's um ein Spiel, da gibt's nicht mal so einen richtigen Namen fürs Genre.
Genau, also heute ist super, super nischig. Wir beide als Konnoisseure des Absurden, als Liebhaber obskurer Titel, für uns gab es jetzt irgendwie die letzten, ich glaube, das kam Weihnachten rum irgendwie raus, ne? Im Dezember letzten Jahres.
20. oder sowas, kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten, genau. Gab es ein Release, mit dem so irgendwie keiner gerechnet hat, von der beliebten kleinen Firma Natsume. Die haben eine Retail-Version oder auch generell einfach eine neue Version von einem Spiel rausgebracht, das seit, ich weiß nicht, seit Jahrhunderten, sage ich schon, seit Jahrzehnten unter den Top-Listen der Super Nintendo-Spiele auftaucht und als großer Kulthit gehandelt wird und ist auch teuer, wenn man ihn auf eBay sucht und eine Retail, also wirklich eine Version auch haben will. Allein das bloße Modul kostet halt einen Haufen Geld, ne?
Oder? So ein 500-Euro-Plus-Spiel
inzwischen. Genau. Mega teuer. Auch die Version, die jetzt als Retail rausgekommen ist, als für einen neuen Release halt auch verhältnismäßig teuer und auch in der geringen Auflage und so, aber wir beide sind natürlich irgendwie noch an eine Fassung dran gekommen und wir reden heute über nichts anderes als über was geht's denn?
Ja, über Wild Guns Reloaded natürlich.
Ja, war doch klar. Wer hätte das nicht gedacht? Wild Guns Reloaded. Bei dem einen oder anderen wird es da bestimmt klingeln, weil es, falls jemand eine Nintendo-Konsole hatte, es gab es halt auch auf Virtual Console als emulierte Version und da Reloaded ist davon jetzt quasi die Neuauflage. Beschreib mal, was ist das?
Ja, also das Genre wird so eigentlich, also es gibt eigentlich nicht so eine richtige Definition. Wenn einer einen Screenshot davon sieht, würde er denken erstmal, das ist ein Rail-Shooter, weil man sieht halt so ein Fadenkreuz, was auch sehr spielgebend ist. Aber wenn man das auf den das Genre auf das Urspiel, das das gegründet hat, was irgendwie, also war Kabal von einer ziemlich kleinen Firma. Und da warst du ein Soldat und der Clou war da, also du hast zwar dieses Fadenkreuz gehabt, aber du konntest auch nach links und rechts laufen.
Ja.
Aber dann konntest du jetzt auch wieder nicht schießen. Das hört sich jetzt auf dem ersten Mal schon jetzt wie Star Fox an.
Ja.
Aber es ist halt
es ist ein statisches Bild, ne?
Es ist ein statisches Bild, genau.
Und man könnte jetzt sagen, es ist ja wie eine Shooting Gallery eigentlich so. Also man, so ein bisschen wie bei einem Schießstand, steht man vor so einer Kulisse. Und diese kann man sich fast so ein bisschen wie so eine Theaterkulisse vorstellen. Da kommt von links, von rechts, von allen möglichen Seiten kommen Gegner rein. Und du kannst dich aber nur nach links und, also wie du sagst, ne, nach links und rechts bewegen. Diese Bewegungsfreiheit hast du schon. Auch springen und blablub. Aber du schießt halt auf dieser festen Bahn, bist halt festgelegt so. Also du kannst jetzt nicht irgendwie dich frei durch den Raum bewegen oder irgendwie so nach vorne gehen oder so. Also das ist im Prinzip dieses Ding. Und es gibt keine Subgenre-Bezeichnung dafür. Also am ehesten würde Gallery-Shooter dazu passen, aber dann passen halt Sachen wie House of the Dead ja irgendwie auch wieder rein. Aber da sagt man dann auch schon wieder Rail-Shooter. Ja. Es ist so eine, also und ist auch merkwürdig. Ja. Aber es gibt so, also was da jetzt was vielleicht die einen oder anderen kennen, so Sin and Punishment geht so teilweise in die Richtung.
Ist auf jeden Fall eins. Also das ist eigentlich noch so das letzte große Ding, wo der zweite Teil auch noch für ein Wii gekommen ist.
Stimmt. Wobei, da bewegt sich die Kamera ja schon nach vorne. Das hat ja schon so ein Rail-Shooter-Vibe. Weißt du? Also Wild Guns Reloaded ist ja statisch so richtig. Also da bewegt sich, also klar, es gibt schon dynamische Hintergründe, aber da bewegt sich halt nichts nach vorn. Und bei Sin and Punishment ist es eher so, Naja, das ist so eine Mischung aus allem irgendwie.
Nee, es ist echt wirklich sehr schwer festzumachen. Also wir haben uns auch letztes Jahr, wo die News dann rausgekommen sind, dass jetzt von Wildguns tatsächlich ein Update kommt. Also haben wir jetzt, ich habe ja auch so einen kleinen Podcast mit ein paar Kollegen, einen Telespielabend, und wir wollten dann auch halt Podcast über diese Genre machen und haben uns dann wirklich überlegt, was ist die Definition dafür und welche Spiele fallen da rein. Also wir sind immer noch nicht fertig, das sind ungefähr jetzt dann so 40 bis 50 Spiele gab es jetzt, glaube ich, insgesamt in diesem Genre. Und ja, also wir haben das jetzt dann halt also schon so festgemacht, dass du halt ja, wie gesagt, du hast diese Shooting Gallery, zoomen kann es, aber also es ist maßgebend, dass du dich jetzt halt, also wenn du stehen bleibst und ballerst, also dass du halt nur ballern kannst, wenn du stehst, und dann ausweichen und dodgen, ausweichen, dass du unverwundbar bist, ist auch ganz maßgebend für das.
Genau. Ist irgendwie ganz merkwürdig, so eine merkwürdige Mischform. Amiga-Spieler werden sich noch an das Kabel erinnern. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das es ganz begründet hat. Und es gab davon halt, also auf Nintendo-Konsolen, mir fallen da auch irgendwie nur so 2-3 Stück ein.
Ganz wenig. Also auf, also der bekannteste Vertreter dieses Genre, das war noch auf dem Neo Geo, NAM 75, so ein Military-Shooter. Aber ich sag das und Sin and Punishment, Blood Brothers gab es noch auf Arcade, was ziemlich bekannt ist, aber das kennen jetzt eigentlich auch bloß noch die Leute, die sich halt also wirklich, also dieses Sub-Sub-Genre, also wirklich ja, mögen.
Genau, aber dieses Wild Guns Reloaded ist zu Recht einfach jahrelang immer auf dem Thron geblieben. Also es war immer so, das war so, wenn man über solche Spiele gesprochen hat, dann musste man Wild Guns Reloaded spielen. So, vielleicht müssen wir mal vorne anfangen. Also, worum geht's da eigentlich? Was passiert da?
Ja, das Setting ist eigentlich auch ziemlich witzig, weil das ist so eine Mischung aus Wild West mit Cyborgs, Robotern. Mhm. Also wunderschön schräg japanisch, wie es sein muss. Und
wie es sein muss. Nur so und nicht anders.
Ja, das war ja die beste japanisch wahnsinnig verrückteste Zeit. Ja gut, damals, also später mit PlayStation 2 und sowas ging es natürlich auch noch los, aber das war halt echt, also da hat einfach echt alles gepasst. Und wenn ich jetzt irgendwie so meine 5 Top-16-Bit-Spiele einordnen muss, dann ist das jetzt nicht weit hinter Chrono Trigger oder Super Metroid. Also das ist echt, das ist für mich ein perfektes Spiel damals gewesen und ist es heute noch.
Ist es heute auch noch, ne? Also in dem Genre auf jeden Fall super gut. Aber diese Mischung aus, also ist es, auf den ersten Blick sieht es aus wie Wild West. Ist es ja eigentlich. Also man sucht hier, früher war das so, dass man 2 Helden ausgesucht hat, jetzt sind es 4 in der Real-Version. Über die Charaktere können wir ja gleich nochmal im Detail eingehen. Und sie sehen erstmal aus wie normale Wild West-Helden. Haben wir Annie, das ist so eine Dame, die würde man vielleicht auch in so einem Saloon irgendwie vorfinden und als Sängerin oder so. Mhm. Und dann gibt's dann den Revolvermann, der sieht halt auch aus wie so ein Revolvermann eben. Also
ja, der heißt, ja klar. Ich glaub, Clint sieht auch aus wie Clint.
Genau, sieht aus. Clint ist natürlich ein passender Name. Dann hast du noch eine dritte neue Figur, das ist auch eine weitere Dame, die ist aber schon, die fällt schon ein bisschen raus, weil die Bomben wirft und so, also so Granaten. Und dann ist dann halt ein 4. Charakter, der ist dann halt, da wird schon deutlich, da irgendwas stimmt hier nicht. Ist ein kleiner Hund.
Ein Dackel mit einer Drohne. Die Laser schießt. Wunderbar, wunderbar. Ja, den gab es damals noch nicht. Also, wenn man denn eigentlich den Hund mit der Drohne schießt, dann weißt du, was dich erwartet.
Hier war schon Husten voll. Also, nochmal, es ist ein Dackel. Kleiner Dackel, der eine Drohne hat, die Laser schießt. Ja, also die Drohne sitzt nicht auf dem Dackel. Nein, nein, also die Drohne folgt dem Dackel. So, also das Herrchen ist in dem Fall die Drohne. Und die schießt Laser und Bomben und Raketen. Und so geht der durch den Tag. Ist auch immer fröhlich, wedelt mit dem Schwanz. Großartig. Und das ist aber schon ein Indiz dafür, dass das Spiel sich da halt nicht so streng nimmt. Also es ist halt einfach diese Mischung aus Wild West und Science Fiction. Es fängt halt mit so einem Wild West Setting an. Ich glaube, das ist irgendwie so diese typische 12 at Noon Setting, irgendwie links, rechts, Saloons, diese typischen Holzhäuser, ich weiß gar nicht, was für einen Namen die haben.
Genau, Wasserturm und ja. Wie man sich's halt vorstellt. Und es geht eigentlich auch erstmal so klassisch weiter, dann bist du dann in so einem Saloon und geil ist halt, du kannst halt auch wirklich alles im Hintergrund kaputt schießen. Das ist jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr so beeindruckend, wie es jetzt damals war, aber du kannst halt die ganze Umgebung in Schutt und Asche legen.
Ja genau, was ja damals für ein Super Nintendo-Spiel schon so ungewöhnlich war. Also da gab es diesen Grad der Interaktivität mit Hintergründen und so, den hatte man damals so nicht gesehen, und dass man jetzt hier, also generell sind die Hintergründe ja auch mega belebt und so, und dass es dann auch noch so in Anführungsstrichen interaktiv war, dass du Sachen abschießen konntest, so Flaschen und whatever, irgendwelche Lampen oder so, das war schon ziemlich krass. Das ist natürlich jetzt auch in einem Reloaded erhalten geblieben. Aber so geht's weiter, ne? Und dann irgendwann kommen dann die kleinen Roboter mit den Raketen.
Und auf die sehr großen Roboter, die und Autos werfen.
Ja, und du denkst so, irgendwie ist das doch nicht Wild Westen. Und dann wird's halt mit jeder Stage einfach ein bisschen abgefahrener. Also es wird immer irgendwie, dann kommen Riesenroboter, die im Hintergrund auftauchen, und plötzlich steht man auch in so einer, also es gibt dann auch diesen klassischen Tresor, den man irgendwie aufkriegen muss, aber das sieht halt nicht aus wie ein normaler Tresor, das ist der super duper Hightech-Tresor, den man da aufschießt, das ist super absurd. Und dann kommen auch Roboter, also kleinere Roboter, so Revolvermänner, Roboter und so.
Das sind ja immer wieder. Statt Pferde gibt es halt auch immer irgendwie solche Flugmaschinen, sage ich mal dann, wo dann die Cowboys drauf sitzen und abgefahren im positivsten Sinne.
Ja, genau. Und es gibt dann auch später so alienartige Kreaturen irgendwie, die so eine Art Rückgrat haben, das dann runterhängt, sieht so ein bisschen aus wie bei Metroid. Ist dann so ein größerer Gegner. Während die normalen Cowboys immer noch auf dich schießen. Also es mischt das immer sehr munter mit durch. Ist super cool. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich bei Can Reload, dieses ganze Setting. Die vier Charaktere, lass uns da mal drüber schnacken.
Also die zwei Hauptprotagonisten, also die Annie und den Clint, also die gab es halt auch schon beim Original, die unterscheiden sich jetzt auch jetzt nicht so wirklich voneinander. Also ich glaube, der Clint kann halt so diese Hechtrolle ist ein bisschen weiter, dafür kann die Annie höher springen. Sonst sind die halt auf jeden Fall die am ersten noch in so ein normales Wild-West-Setting vom Look her passen, halt der klassische Clint Eastwood für eine Handvoll Dollar Kopfgeldjäger und halt dann, ich glaube so die Story war, glaube ich, dass die Annie ihn anheuert, aber die Story bei so einem Spiel schwamm drüber. Aber die anderen sind eigentlich echt, spielen sich dann fast, als ob du ein komplett anderes Spiel hast. Also diese Doris, diese schon korpulentere Cowboy-Dame, die hat halt eigentlich überhaupt keinen MG-Schuss mehr, sondern die schmeißt Granaten. Und du kannst halt nicht wie bei den anderen so auf der Taste einfach so draufbleiben, sondern du musst es dann immer aufladen. Und desto länger du aufladst, desto mehr Granaten wirfst du. Was jetzt halt dann schon länger dauert, aber die Wirkung von den Granaten ist halt deutlich stärker, und ich glaube, also wenn man die beherrscht, ist das auch ist ein anspruchsvoller Charakter, aber wahrscheinlich dann auch mit der man am meisten Zerstörung
genau, machen sie, kann. Sie ist so im Prinzip der Tank. Sie kann auch gar keinen Hechtsprung, glaube ich, ne?
Ganz kurz noch irgendwie so ein Sidestep, glaube ich. Ja. Oder springen kann sie nicht. Also die ist schon also sehr anders, auf jeden Fall.
Ist nicht so zum Beispiel wie Annie, die wirklich einen großen, weiten Sprung irgendwie dann auch tatsächlich machen kann. Der Clint ist auch relativ mobil irgendwie. Also bei ihr merkt man halt wirklich, sie ist halt eher so der schwere Charakter. Da muss man sehr gut planen irgendwo. Und der Hund ist ja völlig abgefahren.
Der Hund ist völlig abgefahren. Das ist auch schön, den haben sie wahrscheinlich auch als Einsteiger-Dings reingenommen. Also wer das Spiel nicht kennt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit dem Bullet, mit dem Hund anzufangen, weil bei dem kann man nämlich dann auch, es ist der Einzige, der auch während des Schießens laufen kann, und der hat auch noch so eine richtig große Raute, die ungefähr 5-6 Mal so groß ist wie das Fadenkreuz von den anderen, und solange da ein Gegner in dieser Raute ist, visiert die Drohne, die über ihn schwebt, automatisch das Ziel an.
Ah.
Also da kann man dann erstmal mehr auf ausweichen und sich konzentrieren als bei den anderen.
Ist auch ganz interessant, also wenn deine Drohne gestunt wird, also wenn die irgendwie einen Blitzschlag oder sowas abbekommt, dann kannst du den Hund immer noch unabhängig davon bewegen. Also du kannst trotzdem noch ausweichen, auch selbst wenn du irgendwie Bewegungs-, also wenn dein Schussgerät sozusagen bewegungsunfähig ist irgendwie.
Das macht
wahrscheinlich auch noch unabhängiger.
Ja, deswegen ist er halt auch nicht ganz so stark, aber um halt mal so die Grundzüge vom Spiel zu verstehen, ist der auf jeden Fall, glaube ich, am einsteigerfreundlichsten.
Und wenn wir jetzt gerade schon so bei den Mechaniken sind, das ist auch überraschend tief für so einen Gallery-Shooter, ne?
Also total.
Ja, also da kannst du ja unglaublich viel an Schussarten und so machen.
Ja, das ist aber leider auch gleichzeitig auch für so ein Remake finde ich schon nicht gut. Also wenn du jetzt halt den Vorgänger jetzt nicht kennst und ich habe ihn jetzt halt auch bestimmt 2-3 Jahre das letzte Mal, wo ich ihn da durchgespielt habe, aber du hast halt nicht wirklich eine Anleitung, auch in der physischen Fassung, und so ein Tutorial gibt's jetzt halt auch nicht, also
ja, das muss man das irgendwie mal, alles selber herausfinden, ne?
Wirst du wahrscheinlich sehr frustriert sein, weil da kann man echt viele Sachen machen. Wie gesagt, es fängt ja eigentlich schon an, dass du dich mit diesen Hechtsprung dann, dass du unverwundbar bist. Das weißt du jetzt ja eigentlich auch nicht, dass du halt durch alle Kugeln durchspringen kannst. Du kannst zusätzlich zum Sprung auch einen Doppelsprung. Das sind also Kleinigkeiten, die du alles dir beibringen musst. Oder auch wenn du zum Beispiel Schüsse abschießt, so auf die Ziels, bevor sie dich treffen, hast du noch unten so eine grüne Leiste und pro Schuss, den du abballerst, wird die halt immer länger. Wenn sie voll ist, gehst du halt auch noch in so einen Supermodus rein, wo du dann so eine Mega-Power-Up-Waffe hast für ein paar Sekunden und alles platt machen kannst.
Genau, also Annie hat da zum Beispiel dann irgendwie eine Shotgun oder du bekommst dann irgendwie stärkere Laser und so. Also es ist nicht so, dass du immer auf deine Standardmaschinenpistole oder deine Pistole irgendwie festgelegt bist.
Ja, nee, genau. So, das ist auch, wenn du halt Sachen im Hintergrund zerballerst, tauchen halt dann auch manchmal jetzt, wie gesagt, Granatwerfer oder Schrotflinten oder weiß der Geier auf, wo du jetzt halt dann so 50 Schuss oder sowas hast.
Genau.
Bis sie dann aufgebraucht sind, bist du halt dann übermäßig stark.
Und dann gibt's halt natürlich auch noch so Sonder-, also jeder Charakter hat irgendwie noch so eine Zweitfähigkeit, wie zum Beispiel das Lasso, oder solche Sachen, und die bewirkst du auch, indem du zum Beispiel die Schusstasten auch anders betätigst, also indem du dann irgendwelche Sachen länger gedrückt hältst oder so.
Oder schnell drückst. Genau. Kannst du mit dem Lasso zum Beispiel auch dann so Gegner kurz lähmen. Also wenn du zu zweit spielst, ist es natürlich toll, der eine lähmt, der andere schießt dann drauf. Kann man gut nutzen, aber ja, wie gesagt, das sind halt einfach alles so Sachen, die musst du dir mehr oder weniger selber beibringen, oder ist es halt dann schon so, du kaufst jetzt irgendwie so ein gebrauchtes Modul ohne Anleitung und musst im Internet nachschauen, wie es funktioniert.
Hast wahrscheinlich noch 500 Euro dafür ausgegeben und so, what?
So ein Scheißspiel.
Es ist ganz interessant, da hast du jetzt gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, Multiplayer. Dieses Spiel ist für den Multiplayer gemacht, finde ich. Also du hast diese vier Spieler, und es ist ein lokaler Multiplayer, also man kann das ganze Ding jetzt nicht im Internet spielen, das finde ich jetzt aber keinen Nachteil, weil das sowieso was ist, was man zusammen auf der Couch spielen sollte.
Das ist Sting auf jeden Fall.
Ja, ja, und du hast halt also diese vier Figuren, und du kannst auch tatsächlich mit diesen vier Figuren gleichzeitig auf einem Schirm Party machen.
Hast du das schon mal zu zweit oder zu dritt gespielt?
Ja.
Okay.
Wieso?
Weil hier finde ich, ist also so arg ich das Spiel mache, ist eigentlich das größte so Problem bei der neuen Version.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Musst du dann genau erklären. Also die alte Version habe ich nicht im Multiplayer gespielt. Ich weiß. Die kann man ja auch nur geht ja auch nur zu zweit, glaube ich, ne? Weil du ja nur diese zwei Charaktere hast. Aber bei der neuen Version, also wir hatten es nur zu zweit gespielt, zu viert habe ich auch noch nicht. Keine Ahnung, wie chaotisch das dann ist. Und
es ist chaotisch. Aber das ist nicht das Hauptproblem.
Ja. Nee, erklär mal, was ist das Problem?
Das Hauptproblem, also das Urwald Guns war kein einfaches Spiel. Und was das neue Ding jetzt eine ganze Ecke schwerer macht, also es ist jetzt halt, die haben halt das komplette Ding auf Widescreen aufgeblasen. Und da muss man jetzt auch noch mal kurz sagen, wo wir drüber gesprochen haben, die haben sich da eine Arbeit gemacht bei dem Spiel, wie ich es zuvor bei keinem Remake von dem 2D-Spiel gesehen habe. Also es waren wirklich also das Originalspiel haben also drei Leute damals 94 gemacht.
Krass, ja.
Und das Neue haben genau dieselben drei Leute, plus halt noch ein paar andere gemacht. Also echt, das Urteam hat das neue Ding gemacht und die haben das von vorne aufgezogen. Die haben keine Grafik irgendwie recycelt und reinkopiert. Die haben sich da wirklich Tools selbst geschrieben, dass sie das Spiel in den 16-Bit-Look nochmal komplett neu machen können. Und dass es halt wirklich authentisch ist, wie es damals war. Also da gibt's, das siehst du auch schon an der Speichergröße.
Ja, das Spiel ist...
Das hat 37 MB, das Spiel. Es ist der Wahnsinn. Also nicht 37 GB oder 3,7. Also die haben, das ist echt wie damals. Nicht so ein komisches iPhone Secret of Mana Ding, was auf einmal fast ein Gigabyte groß ist und denkst, warum? Weil irgendeiner Scheiße im Hintergrund läuft.
Ja, genau. Nee, das ist wirklich ein richtiges, ich weiß gar nicht, sieht auf jeden Fall aus wie ein 16-Bit-Spiel. Ja. Sieht sehr, sehr originalgetreu aus. Ich war mir im ersten Moment halt auch gar nicht sicher, ist das jetzt eine emulierte Version von damals oder so? Dann sind mir aber dann nach einer Zeit dann doch die Details irgendwie aufgefallen. Es ist jetzt erweitert, das ganze Art-Design geht natürlich dann weiter, dadurch, dass die Bilder halt auch nach links, rechts gehen, unten das Menü ist halt auch breiter, weil die vier Charaktere dann dahin passen müssen und so. Es hat einfach alles irgendwie neu gemacht, aber es sieht irgendwie trotzdem aus wie ein altes Spiel.
Mhm, genau, und es hat aber jetzt auch noch dann also zwei zusätzliche Levels, genau, die man leider bloß auf normal und hart zieht, also da man Levels, die es auf easy gibt, miteinander durch ausgetauscht. Mhm. Und ja, weil das Spiel jetzt halt 16:9 ausgelegt ist, kommen halt auch wesentlich mehr Gegner. Also es ist eigentlich schon auf wirklich, denke ich mal, auf Multiplayer ausgelegt, dass du das der Lage Herr werden kannst. Weil also allein ist es wirklich schon, es ist schwer.
Ja, es ist übel schwer. Es ist ein übel schwieriges Spiel. Also mir ist auch schon aufgefallen, wenn man es zu zweit spielt, wird es deutlich angenehmer. Also ich finde auch das Spielgefühl einfach zu zweit viel cooler, weil man kann sich den Bildschirm irgendwie aufteilen, dann kann jeder sich auf seine Fähigkeit konzentrieren und so. Das ist dann irgendwie auch witziger. Also ich finde dieses Spiel, dann kriegst du auch irgendwie so einen gewissen Wiederspielwert. So allein, das würde ich dann ab und zu mal spielen, aber so zu zweit, da probiert man dann andere Charaktere aus, man probiert Sachen aus und so. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Mhm. Aber wenn du es alleine spielst, alter Falter, schwer. Also ich habe natürlich zuerst Annie genommen und dachte so, ja klar, ich bin hier die krasse super Stuntfrau, kann durch die Gegend springen und so von wegen. Das war so schwer. Es ist wirklich, also das Spiel geht ja gerade mal eine halbe Stunde oder so, ne? Es ist halt wirklich ein relativ kurzes
30, 40 Minuten.
Genau, also relativ kurzes Vergnügen. Ist halt darauf angelegt, dass du halt Stück für Stück irgendwie immer besser wirst. Es ist halt so ein, also es fühlt sich halt wirklich auch an wie so ein Münzfresserspiel. So eins, was früher beim Automaten halt dazu designt wurde, dir die Kohle aus der Tasche zu ziehen, damit du immer schön Stück für Stück weiterkommst und immer noch ein Quarter rein wirst. Aber hier, also wenn man es alleine spielt, schwierig. Also es macht Spaß, aber man muss sich halt einfach auf etwas gefasst machen. Man muss sich darauf gefasst machen, dass das Schwierigkeitsgrad ist, der vor 20 Jahren galt und nicht so.
Es ist eigentlich echt noch schwerer. Also ich habe also ein anderer Kollege, also Joachim Hesse, der ist auch so ein riesiger Fan von dem Genre. Ja. Und er hat auch gemeint, boah, ich schaff das dritte Level nicht und sowas. Und da habe ich gedacht, ach, komm, hör auf. Weil ich bin jetzt ja immer noch kein PS4-Besitzer. Ich musste das bei einem Kollegen zocken, aber ich habe mir viermal die Retail-Version von Wildfahrt gekauft, weil ich so ein großer Fan bin. Und da habe ich aber halt vorher nochmal das Original gespielt und also bin nach einmal üben, also bin ich fast ins vierte Level gekommen. Mhm. Und wo ich jetzt das dann vorgestern bei einem Kumpel gespielt habe, auf normal, also ungelogen, ich habe nach 8, 9 Continuous nicht das erste Level auf normal geschafft. Auf easy ist es okay, aber auf normal habe ich nicht das erste Level geschafft.
Also ich bin auch noch weitergekommen, als ich dann zu zweit gespielt habe, ne? Also ich bin dann auch irgendwie so mittendrin, so nach 10 Minuten oder so, ging es dann einfach nicht weiter. Dann habe ich echt gedacht, boah, richtig krasser Schwierigkeitsgrad irgendwie. Und dann habe ich mir Hilfe geholt und dann ging's. Also dann ging es halt besser. Aber durchgespielt haben wir es auch nicht. Also irgendwann kommt dann halt ein Gegner oder eine Stage irgendwie, wo du denkst, Alter! Und das hatte ich auch nicht in Erinnerung. Also es ist auf jeden Fall, stimmt, du hast recht, es ist irgendwie knackiger geworden.
Ja, und pass auf, also das Hauptproblem halt, wie gesagt, der Mehrspielermodus könnte das ja ein bisschen besser machen, aber das macht er halt überhaupt gar nicht, weil du hast keine Continues.
Ja.
Also du hast keine Continues. Also wenn du jetzt im dritten Level stirbst nach 20 Minuten, musst du in der allerersten Stage wieder anfangen. Und ich weiß nicht, ob das irgendeiner schaffen kann, der das die letzten 20 Jahre nicht gespielt hat. Also.
Ja gut, aber wenn das Spiel nur eine halbe Stunde geht, dann muss es wahrscheinlich so schwer sein, ne? Also dann musst du halt besser werden.
Ja, ich, also wie gesagt, also es sagt ja immer jeder irgendwie so Dark Souls ist schwer und sowas. Aber
nee, Dark Souls das, ist, also im Vergleich
das ist,
zu
das ist, ja, ja, das ist echt nicht schwer. Also weil ganz Reloaded. Wer meint, er schafft irgendwie Dark Souls in einem Run durch, kann sich hier gerne mal versuchen. Da wird er lange seine Freude dran haben.
Ja.
Aber ich finde leider, die haben sich da am Ende keinen großen Gefallen getan, weil also ist es eh schon super Nische. Und also die Leute, die ich jetzt halt, die das jetzt halt eigentlich auch können.
Ja.
Und die das dann jetzt 10-mal die erste Stage versuchen und sie nicht schaffen. Ich glaube, das war dann doch irgendwie zu viel des Guten, muss ich.
Ja, ist das denn, hast du denn mal so gehört, wie andere Fans das zu sehen, neben Joachim? Also hast du so Internet-Echo mal gehört? Also ist das den meisten Leuten zu schwer, oder?
Ja, leider ja. Leider ja. Ich habe auch ein Interview mit dem Developer irgendwie gelesen und ja, die haben da so irgendwie ein bisschen Prototyp testen und sowas wäre hier wahrscheinlich nicht falsch gewesen. Also die haben halt irgendwie so gemeint, so ja, das erste Level, das ist ja so wie Tutorial, da kriegst du alles irgendwie geschenkt. kann ich jetzt leider nicht sagen. Also so die vielen Kleinigkeiten, dass du jetzt halt so, wenn jetzt irgendwie die Gegner so Diener mitschmeißen, dass du das zurückwerfen kannst.
Ja,
du bist
ja
mit so vielen Sachen erstmal beschäftigt, da kommst du selber nicht drauf, leider.
Ja.
Das
Es ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich. Also vielleicht lohnt es sich halt auch einfach mal im Internet zu gucken, wie andere das lösen. Da sieht man also auch irgendwie Sachen, die man vorher so gar nicht entdeckt hat. Und ich so, okay, das kann ich also machen.
Ja. Wirklich so großer Fan, wie ich von dem Spiel bin, aber die Einstiegshürde ist also wirklich echt exorbitant.
Ja, sieht nicht danach aus, aber ist halt einfach wirklich also super.
Da muss man wissen, auf was man sich einlässt.
Ja. Ist aber generell halt einfach ein sehr ungewöhnlicher Release irgendwie und es hat deshalb auch interessant halt so darüber zu sprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass es an Spielen, die irgendwie retro aussehen, dass es an dem mangelt, aber es ist einfach so diese Konstellation der Dinge, ne? Es sind halt einfach diese alten drei Entwickler, die das damals schon gemacht haben, dass die jetzt dann, also sie haben es ja wirklich auch in 5 Monaten oder so produziert damals, das erste Spiel. Das war ja irgendwie in so einer Phase zwischen 2 Großprojekten, hatten die einfach ein bisschen Zeit und haben es dann zu dritt gemacht. Dass die jetzt zurückkehren und sozusagen eine neue Version machen, ist schon geil. Und dass Natsume dann sagt, ja, ist super. Davon bringen wir jetzt eine Retail-Version raus, ja, irgendwie. Ich meine, das schreit ja alles so nach Mobile-Port oder sowas irgendwie.
Ja, das hat kein Mensch gedacht. Also, weil Natsume, ja, wenn die meisten von euren Hörern wahrscheinlich jetzt, die machen halt Harvest Moon.
Ja,
das
genau.
Das ist das, was sie machen. Und sonst machen sie nichts. Und früher haben sie halt die geilsten Action-Spiele gemacht.
Ja, ja. Jetzt für heute ist das die Haupteinnahmequelle für die Harvest Moon irgendwie und die diversen Spin-Offs, aber dass die das jetzt so bringen und das ist dann, aber es ist halt, ich finde halt trotz des hohen Schwierigkeitsgrads oder so, ist es halt für Leute, die genau diese Nische mögen und die ganz, ganz stark in diese Retro-Ecke gehen und sowas auch gerne mal sehen würden, das ist einfach ein Geschenk, finde ich.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Geschenk und es muss wirklich, also jeder, der auf wirklich, also richtig oldschool, nicht irgendwie so diese nachgemachte Indie-Zeug, was dann irgendwie so komisches Looten und weiß der Geier noch irgendwie ins Spiel reinbringt. Ja. Das ist so oldschool, wie es geht. Und auch wenn es krachschwer ist und euch die Zähne ausbreiten wird, werdet ihr, also es soll dir eigentlich echt jeder unterstützen, weil es ist schon sowas, ich weiß nicht, ob sowas nochmal kommen wird.
Wahrscheinlich nicht. Aber natürlich dann, also wenn man mit der Ära der Spiele nichts anfangen kann oder wenn man halt eben nicht so sehr auf schwere Spiele steht oder so, oder dass einem das Genre nicht so viel gibt, dann, das ist halt wirklich eine ganz winzige Nische. Also das ist, ich glaube, die allermeisten dürfte das jetzt nicht so stark interessieren. Bestimmt mal irgendwo gehört, Wild Guns Reloaded gibt's irgendwie. Aber das ich glaube, das nächste, was da so an Wild, an, also das populärste Rail-Shooter wäre ja wahrscheinlich noch Star Fox oder House of the Dead. So, und das halt in so richtig Retro. Und das, ja, geil, ich wollte einfach noch mal ganz kurz über eine Sache reden, nämlich dieses Retro-Gefühl. Ne? Du hast gerade was Wichtiges gesagt. Das wird ja oft emuliert.
Ja.
Oder so gefaked emuliert.
Hasse ich auf den Tod.
Also aber auch teilweise von so Spielen wie Shovel Knight oder so, ne, die dann auch mogeln. Also die ja. bedienen sich dann zum Beispiel der 8-Bit-Ästhetik und ja. Aber machen es halt einfach nicht so wie früher. Also ich mag Shovel Knight sehr gerne, aber mhm. es ist halt einfach nicht das, was die Werbung vorgibt zu sein. Weil wenn du dann nämlich 8-Bit wie früher vergleichst mit dem 8-Bit, was die dann da gemacht haben, es appelliert dann an die Gefühle von früher, an diese Nostalgiegefühle, aber es mogelt, indem es zum Beispiel technische Sachen irgendwie umsetzt, die früher einfach überhaupt gar nicht möglich waren. So. Und ich glaube, das findest du nicht so gut, ne?
Damit könnte ich leben, aber also was Shovel Knight wirklich clever gemacht hat, ist, das lässt die Leute glauben, dass die Spiele so sind, wie sie sich jetzt halt in ihrer Erinnerung haben. Ja. Und es ist jetzt so schwer und man kommt relativ locker durch und es ist eigentlich genauso, wie man jetzt damals ein Mega Man 2 in Erinnerung hat. Aber es war halt nicht so. Es sind halt Blut und Tränen, dass du weiterkommst.
Ja, aber es ist clever von den Designern, ne? Also es ist clever gemacht bei Shovel Knight. Ich finde das Spiel auch gut, aber so ist es halt nicht. Und Wild Guns ist einfach das, was Shovel Knight und viele andere Indies halt versprechen. Das ist halt einfach so, weil das einfach dann auch, ist halt auch ein Unterschied. Das sind halt nicht Leute, die eine Hommage an ihre Spiele aus der Kindheit machen, sondern das sind Leute, die haben ja ein Spiel aus deiner Kindheit entwickelt und kommen einfach Jahre später zusammen und machen dasselbe nochmal. Und du legst es ein und spielst es und denkst, ja, das ist wirklich wie früher so. Und das Spiel sitzt an einer PlayStation 4, die fotorealistische, mega fette Grafik machen kann mit VR und gedönt so und spielt zum Spiel, das aussieht wie auf dem Super Nintendo. Ja, also wenn es nicht Widescreen wäre, Widescreen ist wirklich der einzige Kompromiss, der da irgendwie drin ist. Aber selbst die Musik klingt ja irgendwie so, wie sagt man,
Nee, das ist 16-Bit. Die haben da auch so ein Tool geschrieben, dass es sich anhört wie der Prozessor vom
Super Also es Super hört sich halt, also Shovel Knight hat schöne Musik. Ich liebe Andy Kaufman, aber die Musik ist halt fett produziert. Mhm. Also es ist halt fetter Sound und sehr, sehr bassig alles und deckt viele Frequenzbereiche ab, die der Super Nintendo nicht kann. Du packst Wild Guns Reloaded rein, es klingt einfach wie 16-Bit. Es ist 16-Bit. Und also du hast ja gerade gesagt, 32 oder irgendwie irgendwas um die 30 Megabyte, das könnte ja fast auf ein Modul passen.
Ja, das also damals nicht, aber heute wäre das.
Was waren die größten Super Nintendo-Module? Hast du da gerade eine Zahl?
Ich glaube, das größte war, was da auch schon Tales of Phantasia mit 48 Megabit. Das durch 8 sind. Oh, ja, es ist dann doch nicht so viel.
Was hast du gesagt? 48?
Megabit. Also nicht. Megabyte. Die haben mir das einmal noch aufgeblasen durch.
Das muss man dann durch 8 teilen oder was? Also dann sind es irgendwie um die 10 Megabyte ungefähr.
Es ist dann trotzdem dreimal so groß. Also ungefähr so wie ein Neo Geo-Spiel war das damals.
Neo Geo waren so um die, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Ich glaube aber so auch, weiß nicht, da gab es ja diese Mega-Cartridges irgendwie, die auf den Boards draufgesteckt waren. Die waren aber auch irgendwie nur so ein paar Megabyte.
Ja, da kommen wir dann ungefähr hin, aber wie gesagt, ist ja trotzdem, Speicher ist jetzt heute nicht so das Problem, aber es muss man den halt trotzdem.
Aber der ist halt alles drin, ne?
Recht, dass die das jetzt halt dann wirklich halt so richtig oldschool Assembler-mäßig wahrscheinlich programmiert haben und nicht, dass da irgendwelche 10 Engines im Hintergrund laufen und abstürzen und.
Also es ist halt wirklich so, diese Farbüberläufe zum Beispiel, die sind halt wirklich so, da hast du, die sehen halt aus wie in den 16-Bit-Spielen. Das sind wirklich keine sauberen Überläufe so, sondern. Irgendwie,
Du hast die Palette halt, die es damals gegeben hat.
Ja, du hast diese Farbpalette, du hast auch so dieses Flimmern von auflösenden Gegnern und Gegnern, die explodieren, dass die so blinken und so etwas. Das ist krass. Also es fühlt sich halt wirklich auch wie so ein altes Spiel wie früher an. Das ist schon echt beeindruckend. Auf seine Art, ne? Also es ist komisch. Fette 3D-Grafik, Open World und so und wir sitzen hier und schwärmen über so ein 16-Bit-Ding.
Ja klar, da musst du natürlich auch so die Zeit mitgemacht. Das ist halt auch wie, wenn du irgendwie so einen alten Harryhausen-Film irgendwie siehst und freust dich die Stop-Motion-Animation und gut, wenn jetzt einer vorher Herr der Ringe oder irgendwas gesehen hat, denkt, was
ist da dran? Was ist da eigentlich so? Spinnen die, sind die komplett bescheuert? Ja, aber wenn man das aus der Warte betrachtet, ist halt Wild Guns Reloaded mega geil. Es wird sowas auch nie wieder geben. Selbst die Spiele, die so ein bisschen retro sind, auch von japanischen Herstellern, gibt's da so ein neues River City Ransom Olympiade-Ding, was da kommt. Aber selbst hat 3D-Grafik mit drin und so. Also insofern, das wird's wahrscheinlich nie wieder geben.
Ist alles so wannabe.
genau. Alles fake. Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir alles, glaube ich, zu dem Spiel gesagt, ne?
Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ja, also ich würde es auf gar keinen Fall uneingeschränkt empfehlen. Das ist etwas für eine ganz, 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 ganz kleine Zielgruppe. Aber wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, kauft's jetzt. Das wird rasend schnell teuer werden.
Da gebe ich auch Brief und Siegel. Also wenn da die Auflage weg ist, ich glaube, es sollte bloß eine geben. Hm. Also
ja, also wenn euch das auch nur im Entferntesten interessiert, dieses Ding, und ihr sagt, okay, geil, ich habe diese 30 jetzt locker, dann lieber jetzt kaufen, weil das wird nur noch steigen. Das ist wie mit diesen Limited Run Dingern irgendwie so. Die sind am Anfang sind die relativ günstig und dann irgendwann werden die teurer so. Und ich weiß jetzt nicht, gibt's eine digitale Version? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Ja, klar. Es gibt auch bloß in Amerika eine Retail-Version. Ach in so. Europa und in Japan, wo das Spiel eigentlich herkommt, ist es auch Download-only.
Ach so, interessant. Ja gut, aber kann man ja halt importieren.
Amazon.com oder so.
Ja,
die Amazon. Die schicken euch das für ein bisschen Porto. Übernehmen den Zoll, kein Problem. Also habt ihr kein Geschiss. Ist in 8 Tagen bei euch, wenn ihr die Retail-Version haben wollt.
Ja. Also interessantes, schönes, kleines, realistisch oldschooliges Shooter-Game. Alles klar, cool. Markus, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Dich findet man natürlich auf
jjunk.de.
Ich hab's gerade, ich brauche echt mehr Kaffee. auf jjunk.de. Und also wenn man sich für mehr solcher Spiele interessiert oder gerne auch zurückblickt auf gerade auf so japanische Titel, dann ist man bei dir, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Ja, ich gebe mir ja ganz gut Mühe. Könnt ihr gerne mal reinschauen.
Alles klar, cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Jo, ciao.